Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der Vorschau auf die Saison 2024-2025 schaue ich heute auf die Vegas Golden Knights. Die Vegas Golden Knights sind letzte Saison als Titelverteidiger ins Rennen gegangen. Die hatten einen sensationellen Start, der beste Start, den je ein Stanley Cup Champion hatte in der Folgesaison. Aber am Ende ist ihnen so ein bisschen die Luft ausgegangen. Die Bilanz der Vegas Golden Knights war 45 Siege, 29 Niederlagen, 8 mal einen Extrapunkt. Das waren 98 Zähler, das war Platz 4 in der Pacific, Platz 8, der zweite Wildcard-Platz im Westen und dann relativ knapp auch noch vor den Teams dahinter. Und sie hatten einen Punkt Rückstand, also auch zu den Teams davor, den Los Angeles Kings und den Nashville Predators. Und das wäre natürlich sehr entscheidend gewesen im Seeding. So haben die Vegas Golden Knights die Playoffs begonnen gegen die Dallas Stars. Da haben sie sehr, sehr gut begonnen. Beide Partien gewonnen in Dallas, aber dann am Ende in 7 Spielen den Dallas Stars unterlegen gewesen, die dann eine Revanche genommen haben für das Vorjahr, wo ja das Western Conference Final 22-23 zwischen Vegas und den Dallas Stars stattgefunden hat. Also, als Titelverteidiger, gerade so in die Playoffs, dann in der ersten Runde raus, das war vielleicht nicht so die gute Spielzeit, wie sich das die Vegas Golden Knights auch erhofft hatten. Und wir schauen mal so ein bisschen auf die Zahlen, woran könnte es denn gelegen haben. Sie waren bei den geschossenen Toren auf Platz Nummer 13, bei den Gegentoren auf Platz Nummer 11, also da ja, eben auch schon zu sehen, Mittelmaß. Sie waren beim Corsi-Wert auf Platz 21, bei den zu erwarteten Toren auf Platz 16. Also auch das bewegt sich alles relativ in der Mitte. Bei der Schussquote lagen sie auf Platz Nummer 12, bei der Fangquote auf Platz Nummer 10. Also auch da sehen wir, es ist alles so ja, knapp am Ende des ersten Drittels der Liga. Das heißt also auch die Zahlen belegen das, was dann am Ende bei rausgekommen ist. Sie waren kein wirkliches Spitzenteam. Das Powerplay war auch eigentlich relativ schlecht. Platz Nummer 20 mit 20,2%. Unterzahlspiel war mit Platz Nummer 16 noch vergleichsweise in Ordnung. Aber es gab wenig Zahlen, die ja, positiv waren. Wenn ich jetzt mal gucke, bei den geblockten Schüssen, da lagen sie auf Platz 2. Okay, also das ist schon mal was, wo man sagen kann, da waren sie positiv. Was haben wir hier? Strafzeiten gegen, da waren sie auf Platz 3, wenig Strafzeiten kassiert. Und auch die Gegner haben relativ wenig Strafzeiten kassiert gegen die Vegas Golden Knights. Also das sind so positive Punkte, aber sind natürlich keine mega wichtigen Statistiken. Das sind eher so Randstatistiken. Wenn du grundsätzlich gut bist, es ist dir relativ egal, wie viele Strafzeiten du hast, wenn da auch deine Special Teams dann entsprechend passen. Deswegen, die Vegas Golden Knights waren ein mittelmäßiges Team ab dem zweiten, dritten Monat der Saison und das ist am Ende dann auch etwas, was dann durchaus zum Ergebnis passt. So, jetzt gibt es natürlich die Frage, was haben sie denn im Sommer gemacht, um das zu ändern? Denn wir alle wissen, dass die Vegas Golden Knights immer das Ziel haben, ein sehr, sehr gutes Produkt aufs Eis zu bringen und da haben sie jetzt schon einiges gemacht in der Offseason. Wir schauen mal rein, was da passiert ist. Wobei ich den Rahmen so ein Stück weit noch erweitern würde. Sie haben nicht nur einiges gemacht in der Offseason, sie haben ja auch schon was vor der Trade-Deadline gemacht. Da gab es nämlich zum Beispiel den Trade für Thomas Hertl, der von den San Jose Sharks kam, also da als Neuzugang mit dazu kam. Den hatten sie nicht die komplette Saison, weil er auch verletzt war zu dem Zeitpunkt, wo er gekommen ist, aber er war dann eben zum Schluss da und er ist in der neuen Saison auch mit dabei. Dann haben sie Noah Hanifin geholt von den Calgary Flames. Auch das passierte vor der Trade-Deadline. Da ist übrigens ganz interessant gewesen. Da gab es die Aussage des General Managers Kelly McCrimmon, dass er keine Verträge verhandelt in einem Playoff-Lauf, also wenn man versucht, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Trotzdem haben sie einen neuen Vertrag mit Noah Hanifin abgeschlossen. Da kommen wir also nochmal später zu der Aussage, ob da ja, Kelly McCrimmon so richtig die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Auf jeden Fall haben sie einen neuen Vertrag eben mit New Hanifan abgeschlossen und der ist jetzt eben auch ein Teil der Zugänge, würde ich mal sagen, für die neue Saison. Er hat zwar in der letzten Saison gespielt, aber trotzdem sehr, sehr wichtig jetzt auch für die Zukunft. Dann kamen Ilya Samsonov von den Toronto Maple Leafs, Akira Schmidt von den New Jersey Devils, beides Torhüter, also etwas, was die Torhüterposition verstärken soll. Viktor Olofsson kam von den Buffalo Sabres und Alexander Holtz ebenfalls von den New Jersey Devils. Wer ist gegangen? Und da sind einige prominente Namen gegangen und einige der Misfits der Original Vegas Golden Knights sind weg. Jonathan Marchessault ist zu den Nashville Predators gegangen und ich habe eben Kelly McGrimmon angesprochen. Marchessault hat im Interview gesagt, dass ihm die Vegas Golden Knights keinen Vierjahresvertrag angeboten haben, sondern nur einen Dreijahresvertrag. Er hat da letzten Endes dann für 5 Jahre unterschrieben bei den Nashville Predators. Und dann meinte Kelly McCrimmon, naja, er müsste jetzt unbedingt verkünden, dass sie ihm doch einen Vierjahresvertrag angeboten hätten. Und es hat so ein bisschen die Fanbase und auch einige Medien in und um Vegas irritiert, denn warum sollte Jonathan Marchessault an der Stelle lügen? Und vor allem hat Marchessault vorher auch nie so richtig bei irgendwelchen Themen ja nicht die Wahrheit gesagt. Wohingegen ich jetzt eben direkt einen Beleg hatte, dass Kelly McCrimmon gesagt hat, wir verhandeln nicht mit Spielern, wenn wir gerade versuchen, uns für die Playoffs zu qualifizieren. Gleichzeitig dann aber einen Vertrag abgeschlossen haben mit Noah Hanifin. Also man kann sich jetzt selber überlegen, wen man an der Stelle glaubt. Und vor allem war es vollkommen überflüssig, dazu noch was zu sagen. Ich meine, selbst wenn Vegas ihm nur einen Dreijahresvertrag angeboten hat, Marchessault hat dann eben gesagt, okay, komm, ich gehe für 5 Jahre zu den Nashville Predators und gut ist. Also ist irgendwie ein bisschen komisch, dass die Vegas Golden Knights bei vielen Themen meinen, sie müssten dazu noch was sagen und müssten das Ganze dann auch öffentlich irgendwie breit treten. Ist, finde ich, etwas befremdlich. Wir kommen auch zu einigen Fragen heute. Hatte ich auch angekündigt, dass die Vegas Golden Knights Folge ein bisschen anders sein wird als andere Folgen. Okay, also Marchessault ist weg. Playoff-MVP ist bei den Nashville Predators. Chandler Stephenson ist in Seattle. William Carrier ist bei den Carolina Hurricanes. Michael Amadio ist in Ottawa. Paul Cotter bei den New Jersey Devils. Alec Martinez in Chicago. Logan Thompson ist in Washington. Auch der hat sich zu den Vegas Golden Knights geäußert. Und da meinte sinngemäß, die Vegas Golden Knights, die bekommen den ganzen Kredit, den ganzen Ruhm dafür, wie das Goaltending ist. Und er fragt sich, ob er überhaupt in der Liga spielen kann. Das Ganze kann man natürlich jetzt auf zwei Art und Weisen auslegen. Man kann zum einen sagen, er meint wirklich, dass das System der Golden Knights Torhüter favorisiert. Ist ja auch so, wenn man sich jetzt anschaut, Aiden Hill, Logan Thompson. Es gab ja auch in der Stanley Cup-Saison im Prinzip einen beliebigen Austausch der Torhüter und alle haben gut gespielt. Das liegt natürlich daran, dass sie sehr, sehr gut defensiv abräumen, dass sie sehr große Verteidiger haben, die viel blocken, Statistik habe ich eben erwähnt, die viel Rebounds verhindern vor den Toren und das hilft natürlich Torhütern und damit kann man natürlich sagen, ja, er hat vielleicht so wirklich seine Zweifel, ob er denn bei einem anderen Team erstmal so gut zurechtkommt, was vielleicht nicht diesen Stil spielt. Oder aber man legt es so aus, dass er kritisiert hat, dass die Torhüter gute Leistung bringen in Vegas, dass man aber sagt, naja, das liegt eigentlich nur am System. Also kann man auf beide Art und Weisen auslegen, auch da wieder. Wenn du eine souveräne Organisation bist, sagst du, okay, ist mir doch egal. Kelly McCrimmon meinte aber auch in dem Zusammenhang dann verkünden zu müssen, dass eben Logan Thompson einen Trade gefordert hat, dass er weg wollte aus Vegas. Auch das muss man nicht unbedingt öffentlich breittreten. Wie gesagt, wirkt alles so ein bisschen komisch. Ist nachher auch nochmal Thema in einer weiteren Frage. Also Thompson ist weg und der ehemalige Washington Capital, der zwischendrin dann auch bei den Calgary Flames war, Anthony Mantha, der ist auch nicht mehr bei den, beziehungsweise der nicht bei, zwischendrin bei den Calgary Flames war, sondern der jetzt bei den Calgary Flames ist, Anthony Mantha, der ist weg, der kam aus Washington nach Vegas, war da nicht lange und ist jetzt bei den Calgary Flames. 7 Spieler insgesamt sind weg von der Meistermannschaft 2023. Also ein sehr, sehr veränderter Kader. Und ich sage euch ja immer, ihr sollt mir Fragen schicken und ihr sollt eben dann auch zu euren Teams Kommentare und Anmerkungen schicken. Und Sigmund hat das gemacht zu den Vegas Golden Knights und er hat einige Fragen und ich finde auch einige gute Fragen gestellt. Und auf die werde ich jetzt eingehen, um da so ein bisschen auch das zu erläutern, was die Vegas Golden Knights gemacht haben und was vielleicht auch zu erwarten ist in der kommenden Saison. Wir fangen mal an. Und er fängt an mit dem Thema Vertragsdauer von Eichel und Stone und gibt es eine No-Trade-Clause bei den beiden. Und die Vertragsdauer ist zum einen bei Mark Stone bis 2026, 2027 und bei Jack Eichel bis 2025, 2026. Also einer hat noch 2 Jahre Vertrag, der andere noch 3 Jahre Vertrag. Und die beiden haben tatsächlich keine No-Trade-Clause, wenn man es jetzt wirklich genau ausdrücken möchte, sondern sie haben beide eine sogenannte No-Movement-Clause. Was heißt das? Das heißt, dass sie nicht nur nicht getauscht werden dürfen, sondern sie dürfen nicht mal ins Farmteam runtergeschickt werden beziehungsweise auf die Waiverlist gesetzt werden. Das heißt also, jedes NHL-Team hat im Normalfall ein Farmteam. Ich weiß gar nicht, ob die Hurricanes jetzt mittlerweile wieder eins haben. Ich glaube, das waren die einzigen, die gerade keines hatten, aber das mal als Side-Fact. Die Vegas Golden Knights haben eben ein Farmteam. Im Fall der Golden Knights ist das die Franchise der Henderson Silver Knights. Und da kann man schon daraus ableiten, dass das eben das Farmteam ist, der Golden Knights. Und die spielen in der AHL und sind seit 2021 in der American Hockey League und eben das Farmteam der Vegas Golden Knights. Das heißt, theoretisch könnten die Golden Knights sagen, Jack Eichel, Mark Stone, wir schicken euch zu den Henderson Silver Knights, wenn die beiden nicht diese No-Movement-Clause hätten. Das heißt, es ist dem Team nicht mal möglich, die beiden in ein Minor-League-Team zu schicken. Das heißt, da braucht ihr als Vegas Golden Knights Fans keine Angst haben, solange die beiden Vertrag haben, passiert da keine Transaktion, kein Movement, keine Bewegung, ob jetzt in der NHL oder in Richtung AHL, ohne dass Mark Stone oder Jack Eichel ihre Zustimmung geben. Also da ist relative Sicherheit vorhanden. Dann würde ich damit reinnehmen in den Komplex, wie sieht es mit der Gesundheit von Stone aus? Wird er wieder zwischen Trade Deadline und Playoffs auf die Verletztenliste kommen? Und dann kommt ein Zwinker-Smiley. Wir reden natürlich hier über dieses Thema Long-Term Injury Reserve, was wir bei Mark Stone schon 2-mal hatten. Vor 2 Jahren, meine ich, als das All-Star-Game war, hat er das noch mitgemacht und wurde dann auf Long-Term Injury Reserve geschickt. Und letztes Jahr war er da auch wieder mit drauf. Tja, zur Gesundheit von Mark Stone kann ich aktuell nicht viel Detailliertes sagen. Es gibt jetzt, soweit ich weiß, keine Meldung rund ums Training Camp, dass er verletzt wäre. Er hat ja in den letzten Jahren mehrere Probleme gehabt. Zum einen im letzten Jahr eher so eine Freak-Injury, ein Milzriss, wo man dann eben sagen muss, das ist eher eine Zufallsverletzung, die eben durch einen Impact wahrscheinlich, durch einen Check, durch einen Zusammenprall, durch was auch immer, dann entstanden ist. Also das ist etwas, wo man sagen kann, okay, das passiert eben mal, das muss ausheilen und dementsprechend danach ist der Spieler dann wieder gesund. Er hat aber, das ist ja auch schon länger bekannt, Rückenprobleme und diese Rückenprobleme, glaube ich, die werden auch kurz- und mittelfristig nicht weggehen. Das wird immer ein Thema sein bei ihm in seiner Karriere. Da wird er auf die eine oder andere Art und Weise mit leben müssen. Da wird es sicherlich Aufbaumaßnahmen drumherum geben. Da wird es Möglichkeiten geben, ihn da zu stabilisieren. Aber letzten Endes wird das ein Thema sein, was immer wieder auftreten kann. Und dann kann es natürlich sein, dass er irgendwann wieder diese Verletzung haben wird im Laufe der Saison und dem Team fehlen wird. Und wenn das rund um die Trade-Deadline ist, könnten sie natürlich auch sein Gehalt dann eben entsprechend wieder nutzen, um sich noch einen Spieler zu holen oder mehrere Spieler. Allerdings schaut die NHL in den letzten Jahren da schon wesentlich genauer drauf. Und wie gesagt, die Verletzung jetzt im letzten Jahr, die war nicht im Zusammenhang mit seinem Rückenproblem, sondern wirklich etwas Separates, wo ich natürlich dann auch sage, okay, klar, kann man verstehen. Was meine Frage dann immer ist, wie funktioniert das, dass ein Spieler gegen Ende der Saison dann eben wieder im Training ist und genau zu den Playoffs wieder da ist. Wobei im Fall von Mark Stone war das auch relativ nah beieinander. Seine Rückkehr ins Training, seine Rückkehr aufs Eis und dann eben das Wiederspielen in den Playoffs. Und ich meine, es lag auch eine Woche zwischen Saisonende und dem ersten Playoffspiel. Also da war relativ lange Pause. Von daher war das jetzt eher den Umständen geschuldet. Einfach nur noch mal in dem Zusammenhang, was mich damals bei Kucherov gestört hatte, war, dass er monatelang trainiert hat, angeblich nicht gesund genug war für ein reguläres Saisonspiel und dann kommt er zurück und ist Topscorer in den Playoffs. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, aber das nur mal, um zu erläutern, was für Probleme da entstehen könnten. NHL schaut genau drauf und hat versucht, da jetzt in den letzten Jahren auch einen besseren Modus zu bekommen. Ja, ich rechne damit, dass Mark Stone einige Spiele in der Saison verletzungsbedingt fehlen wird. Ob er jetzt dauerhaft und monatelang dann wieder ausfällt, das ist Glaskugel, da kann ich nicht wirklich was zu sagen. Dann zwei Punkte, die so ein bisschen im Zusammenhang stehen, oder drei Fragen, die ein bisschen im Zusammenhang stehen. Und zwar zum einen, wie steht es um den Cap? Ganz einfache Info, aktuell sind sie mehr als 3,7 oder 3,6 Millionen, knapp 3,7 Millionen über dem Cap. Warum? Wird gleich beantwortet bei den nächsten Fragen. Dann, wie siehst du die Torhüter-Position? Apropos Gesundheit, wie steht es um Lehner, also Robin Lehner, den Torhüter oder einen der Torhüter der Vegas Golden Knights, der ja schon seit mehreren Jahren nicht mehr für die Vegas Golden Knights spielt, beziehungsweise genauer, der seit mehreren Jahren nicht mehr für die Vegas Golden Knights auf dem Eis stand. Denn auf der Gehaltsliste steht er noch, aber da er eine Verletzung hatte, wurde er in den letzten Jahren immer auf Long-Term Injury Reserve geschoben und damit konnte Vegas dann das Gehalt mitnutzen. So, bleiben wir mal erstmal bei Robin Lehner, Torwartposition kommen wir gleich noch zu. Der bekommt ein Gehalt von aktuell 5 Millionen pro Jahr. Tatsächlich würde er in diesem Jahr 4,5 Millionen ausgezahlt bekommen. Auch das kurz zur Erklärung. Das Gehalt, was auf dem oder für den Salary Cap angerechnet wird, das kann unterschiedlich sein zu dem Gehalt, was ein Spieler tatsächlich in Dollar bekommt. Das liegt an gewissen Boni, die gezahlt werden. Und dann wird halt eben irgendwann das Durchschnittsgehalt gerechnet. Das heißt also, ein Spieler kann durchaus in einem Jahr mehr oder weniger an tatsächlichem Gehalt bekommen, als dann auf dem Salary Cap angerechnet wird. So, das einmal kurz da zur Erläuterung. Robin Lehner hatte mehrere Verletzungen in seiner Geschichte in der NHL. Er hat zum Beispiel das Problem, dass er auch drogensüchtig war, dass er, meine ich, alkoholsüchtig war. Er hat auf jeden Fall eine bipolare Störung und ADHS mit PTBS und diversen anderen Dingen öffentlich gemacht. Er ist jemand, der da auch mit vielen Stimmungsschwankungen umgehen musste in seiner Karriere. Er hat zwischendrin mal das Zitat gehabt, er hat nie eine Saison gehabt, in der er komplett nüchtern war. Und das sind eben Probleme, die er schon das längere Zeit hatte. Dann hatte er Hüftprobleme, er hat Hüft-OPs durchführen lassen und hat eben seit 2022 war die letzte Saison, wo er in der NHL aktiv war. Seitdem hat er nicht mehr gespielt. So, zum Thema Robin Lehner ist es so, immer wenn ein NHL-Team das Training Camp hat vor der Saison, dann müssen die Spieler sich einem Medizincheck unterziehen. Das gilt auch für die Spieler, die im letzten Jahr auf Long-Term Injury Reserve standen, was ja auch verständlich ist, denn es muss eben festgestellt werden, ist dieser Spieler noch verletzt? Wenn ja, darf das Team ihn auf diese Liste packen. Wenn nein, muss er eben dann wieder unter dem Salary Cap laufen und das Team muss das Gehalt auch dann unter dem Salary Cap anrechnen. So, und deswegen musste vor ein paar Tagen Robin Lehner normalerweise antreten bei den Vegas Golden Knights. Er war aber nicht da. Und das ist jetzt so, er hat gesagt, alle Beteiligten wussten, warum er nicht da ist und es war auch angekündigt, dass er nicht da ist. Die Vegas Golden Knights haben das aber bisher eher so verkauft, dass sie eben ja mit ihm gerechnet hatten und jetzt gibt es Gerüchte, dass die Vegas Golden Knights versuchen, aus dem Vertrag von Robin Lehner rauszukommen. Wie gesagt, ich habe ja eben den Salary Cap Space erwähnt, der Grund ist klar, aktuell ist Robin Lehner nicht auf Long-Term Injury Reserve, weil er ja seine Verletzung nicht nachgewiesen hat. Also dürfen sie ihn nicht auf Long-Term Injury Reserve schieben. Hatte ich ja eben bei Mark Stone auch schon angedeutet. Er darf natürlich da drauf, wenn er verletzt ist, aber sie können ihn nicht einfach drauf schieben, um zu sagen, wir wollen das Gehalt haben. Das gleiche gilt für Robin Lehner auch. Und in dem Fall ist es jetzt so, sie versuchen den Vertrag jetzt zu waiven, zu canceln, also quasi für ungültig zu erklären, das letzte Vertragsjahr zumindest, dann hätten sie diese 5 Millionen. Ansonsten gibt es ein Problem, denn wenn er gesund genug wäre, um zu spielen, müssten sie ihm das Gehalt bezahlen und einen anderen Spieler tauschen. Also etwas komplizierte Situation bei Robin Lehner, auch etwas unklar, was da passiert ist. Normalerweise sollte der Spieler eben den Medizincheck durchführen lassen. Das hat er nicht gemacht. Weiß ich nicht, ob das jetzt noch nachgeholt wird. Natürlich ist da auch die Spielergewerkschaft immer mit dabei, denn die möchte keinesfalls, dass ein Spieler, der einen gültigen Vertrag hat, plötzlich eben vom Team gesagt bekommt oder dann das Team eben sagt, naja, der Vertrag ist jetzt ungültig, du kriegst kein Gehalt. So, ob jetzt Lehner da Fehlverhalten hatte, ob die Vegas Golden Knights sich da falsch verhalten haben, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall eine etwas strange Situation und insgesamt sehr undurchsichtig, was da passiert. Auch das wieder von der Öffentlichkeitswirkung her nicht so, wie man sich das vielleicht idealerweise bei einem NHL-Team vorstellt. Kommen wir zur Torhüter-Position. Auch das war ja eine Frage, wie sehe ich denn aktuell die Torhüter-Position bei den Vegas Golden Knights? Und da müssen wir einfach mal gucken, wer sind denn aktuell die Torhüter? Da ist Aiden Hill da, der ist die letzten Jahre der beste Torhüter gewesen, den die Vegas Golden Knights hatten. Kann man so sagen, zusammen mit Logan Thompson vielleicht. Der bekommt 4,9 Millionen als Gehalt. Auch er hat eine Modified No-Trade-Clause. Was heißt das? Der wiederum könnte in die Minor League gesetzt werden, weil er nur eine No-Trade-Clause hat, keine No-Movement-Clause. Und er darf 5 Teams nennen, zu denen er nicht getauscht werden kann. Das heißt, theoretisch könnte Aiden Hill zu 27 NHL-Teams getauscht werden. Er darf 5 nennen, zu denen er nicht getauscht werden kann. Das mal so als Erläuterung, weil wir vorhin Mark Stone und Jack Eichel mit einer No-Movement-Clause hatten. Dann haben sie noch Ilya Samsonov geholt, der ja bei den Toronto Maple Leafs im letzten Jahr war. Also ein Torhüter-Duo. Das sind die beiden, die sie als Torhüter-Duo haben. Im Depth-Chart gibt es noch Akira Schmidt, der letzte Saison ja auch Playoff-Spiele durchgeführt hat, nicht Playoff-Spiele, letzte Saison für die New Jersey Devils gespielt hat. Im Jahr davor haben sie Playoff-Spiele durchgeführt. Er hat eine Serie gewonnen gegen die New York Rangers. Also jemand, der zumindest, obwohl er erst 24 ist, auch schon Playoff-Erfahrung hat, auch schon NHL-Erfahrung hat und dementsprechend da auch als dritter Torhüter ganz gut reinpasst. Der hat einen fast Minimumvertrag, knapp unter $900,000 bekommt er. Der ist erstmal eingeplant für die Minor League, könnte aber, falls Verletzungen entstehen, waren ja in den letzten Jahren bei den Vegas Golden Knights recht häufig, dort eben auch mit eingreifen. Dann haben sie da noch ein paar andere, Jesper Wickmann, Isaiah Seville und Carl Lindbom, der ist recht interessant als junger Torhüter, auch noch jemand, der auch einen Entry-Level-Contract hat noch, den sie auch noch mal mit hochziehen könnten, den ich auch erwarte jetzt als Prospect vielleicht die nächsten Jahre, dass der mit auftaucht bei den Vegas Golden Knights in der NHL. So, das heißt, sie sind, würde ich sagen, auf dem Papier mit Aiden Hill und Ilya Samsonov als Backup und in der Hinterhand noch mit Akira Schmidt, finde ich, ganz gut aufgestellt auf der Torhüter-Position, so auch wie auch in den letzten Jahren. Ich denke, dass sie sicherlich mehr Stabilität da haben wollen. Das ist natürlich auch immer eine Glücksfrage, was die Verletzungen betrifft. Aber das ist das Ziel der Vegas Golden Knights, dass sie nicht so viele Torhüter einsetzen müssen, wie das in den letzten Jahren passiert ist. Also Torhüter-Position für mich solide aufgestellt. Du hast einen Stammtorhüter, du hast einen Backup, der vielleicht letztes Jahr ein bisschen überfordert war mit der Nummer 1 Position in Toronto durch wachsende Leistung. Und du hast einen dritten Torhüter in der Hinterhand, der sicherlich auch ein paar Spiele bekommen wird in der NHL, plus einen Prospect da hinten. Also finde ich von der Aufteilung her, von der Hierarchie her bei den Vegas Golden Knights macht das Sinn und ist da durchaus durchdacht, was die Torhüterposition betrifft. So, dann gucken wir mal weiter. Wo habe ich die nächste Frage? Wie beurteile ich die Zugänge im Sommer? Eher enttäuschend ist die Bewertung von Siegmund, aber vor der Trade-Deadline haben sie mit Hurdle und Hanifin gut ergänzt bzw. verstärkt. Mir würden eher die Abgänge Sorgen machen. Ja, bei der Torhüter-Position habe ich schon drüber geredet, die beiden Goalies, die gekommen sind. Das passt soweit. Und bei den beiden Stürmern, Viktor Olofsson und Alexander Holz, da denke ich, dass sie da auch zwei, finde ich, ganz sinnvolle Spieler sich geholt haben. Zwei noch vielleicht nicht ganz so bekannte Spieler. Olofsson ist ja jetzt schon ein paar Jahre in der Liga. Das ist aber immerhin jemand, der schon dreimal 20 oder mehr Tore erzielt hat. Letzte Saison war auch mit verletzt, 51 Spiele nur gemacht. 7 Tore, das ist sicherlich nicht das, was sie haben wollen. Aber in der Vorsaison hat er 28 Treffer gehabt. Ist jemand, der halt ein klassischer Sniper ist, erstmal von der Statistik her auch bei ihm in der NHL-Karriere. Aber warum dann auch nicht? Also jemand, der das Tor treffen kann. Und wenn man dann eben da vielleicht auch dann gleich mal aufs Depth-Chart schaut bei den Vegas Golden Knights, dann denke ich schon, dass er da eben eventuell sogar jemand für die erste Reihe sein kann. Also das Depth-Chart, was ich hier sehe, das hat Jack Eichel, Barbashev und eben Olofsson in der ersten Reihe. Dann haben sie Pavel Dorofeev, Thomas Hertl und Mark Stone in der zweiten mit drin. Ich weiß nicht, es gab jetzt auch so ein paar Gerüchte, dass das eine Art IKEA-Line geben könnte, also mit den schwedischen Spielern mit dabei, William Karlsson, Alexander Holz, werden da zum Beispiel zu nennen, Holz eben auch als Neuzugang. Ja, kann ich jetzt nicht so sagen, ob das viel Sinn macht, aber ich glaube, Olofsson könnte schon damit reinpassen und wenn man sich das Ganze eben anschaut, auf der Center-Position, Eichel, Hertl, Karlsson und Nicholas Roy, das ist jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen. Also da würden andere Teams, glaube ich, auch sehr gerne so eine Tiefe auf der Center-Position haben. Und bei Olofsson haben sie vielleicht auch ein bisschen davon profitiert, dass viele junge Spieler in Buffalo da sind, dass er eben vielleicht auch da gesehen hat, dass seine Rolle nicht mehr ganz so groß sein wird in den nächsten Jahren, weil da auch noch einige nachkommen. Und er gesagt hat, okay, dann gehe ich zu einem Team, wo ich wertgeschätzt bin, wo ich einen guten Vertrag dann auch bekomme und wo ich einfach auch Spielzeit bekomme. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für Alexander Holtz, der eben auch in New Jersey hinter anderen Spielern einfach feststeckt und da vielleicht nicht dann entsprechend das an Eiszeit bekommt, was er sich vorgestellt hat. Der hat 16 Tore gemacht letztes Jahr mit unter 12 Minuten Eiszeit. Auch da ist jetzt die Frage, wo landet er? Hier auf dem Depth-Chart wäre er in der dritten Reihe mit Karlsson zusammen, mit Brandon Brisson. Warum denn nicht? Und da ist eben auch der Punkt, dass man da vielleicht dann bei den Vegas Golden Knights zwei Spieler identifiziert hat, die gut mit reinpassen ins Profil und die gut eben dann auch das ergänzen, was ihnen gefehlt hat. Also da die beiden oder die vier Neuzugänge insgesamt jetzt, die ich genannt habe mit den Torhütern, finde ich soweit erstmal sinnvoll. So, ne? Und natürlich, Thema habe ich auch schon erwähnt, Thomas Schürrle ist einer, der jetzt die komplette Spielzeit mit da ist, wenn er gesund ist, sehr, sehr gut. Und auch hinten Noah Hanifin als Verteidiger auch sehr, sehr gut. Da ist auch wieder so ein bisschen die Frage, die habe ich ja auch dann an anderer Stelle jetzt in der letzten Sendung gestellt mit dem Verteidigerpaar bei den Vancouver Canucks, ob man nicht einfach auch bei den Vegas Golden Knights hingehen sollte und Noah Hanifin und Alex Pietrangelo so ein bisschen aufsplitten sollte in der Verteidigung. Aktuell stehen sie jetzt ein Paar drin. Zweite Paar wäre Braden McNabb und Shea Theodore und das dritte Nicholas Haig und Zach Whitecloud. Kann man drüber nachdenken, ob man Hanifin und Pietrangelo aufsplittet, ob man da eben dann zwei Verteidigerpaare macht und sie dann bei Bedarf im Notfall, wenn gegen Ende eben dann dort ein Superverteidigerpaar gebraucht wird, sie wieder zusammenpackt. Ja, das wird Bruce Cassidy je nach Bedarf auch dann entscheiden, je nach Situation, je nach Spiel, je nach Serie, je nach Spiel in der Serie und so weiter, wenn sie in die Playoffs kommen sollten. Also da glaube ich schon, dass er da eben dann die auch wieder zusammenpackt, die beiden, oder sie einfach von Anfang an zusammenlässt. Das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, wenn du sie zusammenlässt, wenn du dann sagst, die spielen relativ viel, dass auch ein Pietrangelo nicht mehr der Jüngste ist, dass er da vielleicht ein bisschen überspielt ist, da werden sie die richtige Mixtur finden müssen. Aber ich schweife ab, es ging ja auch um die Abgänge in der Sommerpause. Und natürlich sind da einige dabei, die sehr, sehr viel auch an Leistung gebracht haben in den letzten Jahren. Marchessault zu nennen, Stevenson zu nennen, Carrier. Klar, das sind alles, ne, Martinez auch, Logan Thompson als Torhüter, das sind alles Spieler, die aus dem Stanley Cup, ja, kommen aus dem Roster, was den Stanley Cup gewonnen hat. Trotzdem ist natürlich auch die Frage, bei älteren Spielern, musst du die verlängern? Marchessault, der Vertrag ist sicherlich in Nashville ganz okay, bei Chandler Stevenson ist die Frage, ob der schon zu hoch dotiert ist bei Seattle. Also das ist eben der Punkt, da hat Vegas gesagt, okay, nein, wir führen diese Entscheidung nicht. Und ganz interessant ist die Frage, die Sigmund dann danach stellt, nicht nur zu den Zugängen oder Abgängen, sondern eben auch, wie beurteilst du die Transferpolitik insgesamt? Und da muss man schon sagen, wenn man erstmal ganz wertfrei das Urteil nimmt, Transferpolitik der Vegas Golden Knights ist 100%ig erfolgsorientiert. Die ist ohne irgendwelche Sympathien, die ist ohne irgendwelche alten Leistungen, die ist komplett neutral und eben darauf hin ausgerichtet, dass die Vegas Golden Knights möglichst viel Erfolg haben. Das ist, wenn man es anders ausdrücken will, gnadenlos, das ist ohne Gefühle, das ist etwas, was einfach nur kaltes Business ist und an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch, und das höre ich so ein bisschen, glaube ich, durch bei Sigmund, den Fans wehtut, wenn du zum Beispiel den Marc-André Fleury weggibst, wenn du eben den Marchessault weggibst, wenn du die ganzen Jungs, die ganzen Misfits weggibst aus der Spielergeneration, mit der die Vegas Golden Knights Fans auch dann an die NHL rangeführt wurden, dann hast du schon vielleicht den ein oder anderen Anhänger, der dann sagt, also pass mal auf, Freunde, das ist ja ganz nett, wir wollen auch einen Stanley Cup gewinnen, aber man muss doch nicht alle Spieler abgeben, sondern man kann ja schon so eine gewisse Identität behalten. Wir wollen ja auch die Spieler etabliert haben in der Community. Wir wollen ja auch hier in Vegas weiterhin einen Standortvorteil vielleicht gegenüber anderen Teams haben, denn es kommen gleich auch noch zwei ganz interessante Punkte, die Sigmund anbringt, die eben auch auf das Drumherum in Vegas zielen. Und da ist es schon so, wenn man sich einfach anschaut, was sie gemacht haben in den letzten Jahren, das ist eben einfach kaltes, hartes Business. Das ist nichts anderes. Nochmal, ne? Also das kann man mögen. Das ist ja auch, der Erfolg gibt ihnen insoweit auch recht. Ich meine, erstes Jahr Stanley Cup Finale, danach sehr, sehr erfolgreich gewesen, Conference Finals mit dabei gewesen, Stanley Cup gewonnen, alles richtig. Sie haben aber auch Jahre gehabt, jetzt schon vor 2 Jahren, wo sie die Playoffs verpasst haben, letztes Jahr in der ersten Runde rausgeflogen, gerade so in die Playoffs reingekommen. Also das sind alles Punkte, ne? Schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist diese Transferpolitik nicht sympathisch. Man muss aber auch sagen, sie mischen so ein bisschen die Liga auf und das ist mir schon sympathisch. Deswegen fand ich ja auch zum Beispiel die beiden Offersheets der Blues sehr gut, dass da mal jemand was gemacht hat. Ich finde es auch interessant, was die Vegas Golden Knights machen, dass sie einfach immer wieder reinhauen, immer wieder versuchen, ihr Team zu verbessern, immer wieder versuchen, weiter neue Spieler reinzubekommen, erfolgreich zu sein, das Team tiefer zu machen. Denen sind Draftpicks vergleichsweise egal, denen sind Namen und Gefühle, habe ich eben auch gesagt, auch egal. Was hast du vor 3 Wochen für mich gemacht, vor 3 Jahren? Ist mir wurscht, jetzt brauche ich den anderen Spieler. Du bist ein Spieler, den ich dagegen tauschen kann. Das andere Team will ich haben. Du bist beim anderen Team. So, das ist eine Politik, die eben ja sehr, sehr interessant ist, neu ist, glaube ich auch in der NHL. Also viele Teams machen das eben nicht so. Aber es hat auch Konsequenzen. Ich habe gesagt, ich finde das nicht sympathisch. Ich glaube, es gibt auch Spieler selber, die das nicht sympathisch finden. Ich glaube auch, dass man sich damit einen Ruf erarbeitet in der Liga, dass du eben als Spieler dir vielleicht überlegst, als Unrestricted Free Agent, ob du zu denen hingehen möchtest, wenn du nicht irgendwie eine No-Trade- oder No-Movement-Clause raushandeln kannst, ob du zu einem Verein willst, wo du im Prinzip jederzeit auf gepackten Koffern sitzt. Das ist aber bei anderen Teams auch so. Nur nicht in dem Maße und eben dann nicht in dieser Vollständigkeit, was eigentlich quasi alle Spieler und alle Akteure dort betrifft. Also das ist schon einmalig, was Vegas da macht, aber wie gesagt, der Erfolg gibt ihnen recht und nochmal, es ist was Neues, was ich sehr sympathisch dann finde, dass da auch mal neue Wege gegangen werden in der NHL. Weitere Frage von Siegmund, was sagt deine Glaskugel, werden die jemals einen deutschen Spieler verpflichten? Tatsächlich hatten die Vegas Golden Knights schon mal jemanden aus Deutschland, zumindest im Verein und damals bei den Chicago Wolves war das, glaube ich, als die noch Farmteam waren. Brooks Marchek war das. Der spielt mittlerweile, jetzt muss ich mal hier die Seite finden, wo ich es mir aufgerufen habe. Also der war überhaupt ein Draft-Pick? Er war doch ein Draft-Pick in der 6. Runde, Platz 171, 2010 von den Detroit Red Wings, hat bei den Notre Dame Hounds angefangen damals in Amerika, Tri-City Americans, WHL gespielt, Calgary Hitmen, WHL gespielt, dann zu den Iserlohn Roosters gegangen in der DEL, EHC München gespielt, dann 2018, 2019 bei den Chicago Wolves gespielt. Das war damals, meine ich, das Farmteam der Vegas Golden Knights, weil die zu Beginn noch keins hatten und sich das geteilt haben mit den Chicago Blackhawks. Und jetzt haben sie eben ihr eigenes AHL-Team, hatte ich ja erwähnt. Und damals war er dort für eine Spielzeit, hat da ziemlich gut gespielt in der AHL, 60 Punkte gemacht in 64 Spielen, hat aber nie für die Vegas Golden Knights gespielt. Er hat auch für Deutschland bei Weltmeisterschaften gespielt, also da auch international aktiv gewesen. In der DEL, genau, EHC München auch gespielt, Red Bull München, und ist dann 2019 in die KHL gewechselt und spielt seitdem für Automobilist Jekaterinburg in der KHL. Also auch da einige, wenn man sich das auch anguckt bei den Zahlen, also einige Tore auch erzielt, immer relativ regelmäßig gescored. Also jemand, der da auch dann letztes Jahr 17 Playoff-Spiele gemacht. Also es war zumindest schon mal ein Spieler, der für Deutschland gespielt hat im weiteren Umkreis der Vegas Golden Knights. Und ich glaube auch, dass die keine Probleme damit hätten, einen deutschen Spieler zu verpflichten oder einen deutschen Spieler zu draften oder wie auch immer, wenn er einfach ins Profil passt. Also das ist denen, meine ich, vollkommen egal. Und da sind sie einfach nur auf den Erfolg ausgerichtet. Und dann kann da sicherlich auch irgendwann mal ein Akteur aus Deutschland auftauchen. Nächste Frage, was meinst du, werden sich die Knights gut gegen Football und demnächst auch Baseball behaupten können? Also es gibt ja bereits seit einigen Jahren die Vegas Raiders, das ist das NFL-Team, waren früher die Oakland Raiders, also bitte nagelt mich nicht fest bei NFL und bei MLB-Vereinshistorie, aber ich meine, es waren die Oakland Raiders und jetzt kommen demnächst die Oakland Athletics auch nach Vegas. Ich weiß nicht, ob sie dann die Vegas Athletics werden. Keine Ahnung, ob der Name so bestehen bleibt. Die habe ich übrigens mal gesehen in Oakland. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt purer Zufall ist, dass ausgerechnet zwei Teams aus der NFL und der MLB aus Oakland nach Vegas umziehen. So, aber es wird demnächst eben dann drei Major League Franchises geben in Vegas, nämlich die Golden Knights, die Raiders und was auch immer dann die Athletics werden in Vegas. Und natürlich ist das ein Punkt, dass man da dann um die Zuschauer konkurriert. Tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, auf den Skizzen und auf den Plänen, dann wird das neue Baseballstadion auch schräg gegenüber von der T-Mobile Arena, ich glaube auf der anderen Seite von dem Highway, dann entstehen und dort sein. Also das ist relativ nah bei der Location, wo die Vegas Golden Knights ihre Heimspiele austragen. Und tatsächlich kann das Auswirkungen haben und ich glaube, es hat auch schon Auswirkungen. Wenn ich das richtig gehört habe, auch in einigen Podcasts aus Vegas, dann ist es so, dass die Season-Ticket-Holder, also die Dauerkarteninhaber, schon mit gewissen Angeboten jetzt angeschrieben wurden, wo es Vergünstigungen gibt bei Verpflegungen in und um die Halle, wo es Vergünstigungen gibt bei den Tickets und so weiter und so weiter. Das heißt also, es wird, meine ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zum ersten Mal seit Bestehen der Vegas Golden Knights verstärkt Werbung gemacht, was eben daran liegen könnte, dass eine Konkurrenzsituation entsteht durch Baseball und durch Football. Baseball ist ja noch nicht da. Athletics spielen übrigens, glaube ich, jetzt die nächsten Jahre irgendwo bei Sacramento. Also die kommen gar nicht direkt dann aus Oakland nach Vegas, sondern nehmen noch so eine Zwischenstation dann in Kalifornien noch. Und ja, na klar ist es so, wenn mehr Franchises da sind in der Stadt, dann ist auch mehr an Möglichkeiten da für die Zuschauer woanders hinzugehen. Vegas war das erste Major League Team. Die NHL war die erste Major League, die hingegangen ist und dort eben gespielt hat. Also zur Major League, die erste der vier großen Ligen. Das sind die NFL Football, die MLB Baseball, die NBA im Basketball und eben die NHL im Eishockey. NBA ist jetzt aktuell die einzige Liga, die noch kein Team hat in Vegas. Das ist aber immer wieder auf der Liste, dass Vegas und ich glaube unter anderem Seattle die beiden Standorte sind, die so am meisten genannt werden, was eine Expansion oder eine Relocation in der NBA betrifft, ist eher Expansion dann wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es so, dass die NHL als allererstes da war. Da gab es natürlich die ganz besondere Geschichte, leider dann drumherum um den Start mit dem bösen Attentat dort, mit dem Amoklauf im Prinzip dann in der Nähe. Das war ein paar Tage vor Saisonbeginn. Dann gab es halt die sehr, sehr gute erste Saison, die so ein bisschen da reinspielte, dann eben auch die Zuschauer gebunden hat, die City auch so ein bisschen dann eingenommen hat, auch so ein bisschen wieder getröstet hat, will ich mal so sagen. Und das ist schon eine spezielle Historie, die die Vegas Golden Knights mit Vegas selber haben. Trotzdem, auch da wieder ist es ein gnadenloses Business. Wenn du nicht unterhalten kannst in Vegas, bist du irgendwann weg. Dann wird deine Show in Anführungsstrichen abgesetzt und die Zuschauer kommen eben vielleicht dann bei einem Sportteam einfach nicht mehr. So, natürlich werden die jetzt nicht abgesetzt, die Vegas Golden Knights, aber sie müssen ein bisschen mehr machen, was Marketing betrifft. Und bei dem On-Ice-Produkt habe ich eben drüber geredet. Ich glaube, da machen sie schon so viel, um dieses Produkt zu promoten und um dafür zu sorgen, dass dieses Produkt gut ist, dass ich glaube, dass da jetzt nicht eine andere Philosophie entstehen wird, nur weil irgendwann dann noch ein drittes Team da ist mit einem MLB-Team. Das kann ich mir nicht vorstellen. Marketing drumherum, das wird sicherlich anders werden. Da wird ein bisschen mehr kommen. Aber ansonsten glaube ich, dass sie erstmal so weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben, was ja an sich jetzt auch ganz gut funktioniert hat, wenn man insgesamt dann die Bilanz seit 2017 sich anschaut. Also da rechne ich nicht mit viel. Ja, und dann abschließend von Sigmund der Kommentar, ich rechne mit Playoffs auch in diesem Jahr. Da muss ich sagen, da komme ich jetzt zu meiner Einschätzung. Erstmal, was sagt denn an der Stelle Vegas selber, die Wettquote für die Vegas Golden Knights? Und die Wettquote für die Vegas Golden Knights, die liegt bei 1:180. Die ist identisch mit der Nashville Predators. Die Predators habe ich aber ein Stück weiter vorne eingeordnet. Deswegen jetzt auch erstmal die Vegas Golden Knights. Aber dann wisst ihr schon, was morgen kommt. Morgen gibt es die Vorschau auf die Nashville Predators. Ja, und die Golden Knights eben damit auf Platz 10, was das Ranking betrifft in der Wettquote, und das deutet ja schon darauf hin, Platz 10 ist, sage ich jetzt mal, noch ein sicherer Playoff-Platz. Und wenn ich einfach mal auf die Pacific schaue, meine Tabelle, meine Einordnung, die ich hier habe, die sagt vorne Edmonton, die sagt dahinter Vancouver. Das war allerdings vor der Verletzungssituation um Thatcher Demko. Und dann eben die Vegas Golden Knights auf 3. Ich würde aktuell eher dazu tendieren, Vegas vor den Vancouver Canucks einzusortieren. Wobei man ja auch bei Vegas sagen muss, auch da waren ja in den letzten Jahren viele Verletzungen mit dabei. Wir haben jetzt heute sehr viel über Mark Stone geredet. Thomas Hurdle kommt auch aus einer Verletzung. Wer weiß, ob der jetzt seine 80 Spiele macht oder ob er dann nicht doch eher 60 macht. Jack Eichel hat immer wieder Probleme gehabt. Also das ist ja auch eine gewisse Philosophie, dass sie solche Spieler sich holen. Ja, eben, wir haben darüber geredet, was macht das Management. Und ja, da kann man vielleicht damit rechnen, dass auch Vegas so ein paar Probleme bekommen wird. Ich glaube aber schon, dass es für Platz 2 oder 3 reichen sollte in der Pacific und dass sie da eben auch sicher die Playoffs erreichen. Alles andere wäre, glaube ich, wirklich fatal, weil sie natürlich gnadenlos auf diesen Erfolg ausgerichtet sind. Auch wenn man dann nochmal reinschaut, habe ich vorhin schon gemacht, auf die Draftpicks, die die Vegas Golden Knights haben oder eben auch nicht haben. Sie haben keinen Erstrundenpick 2025, sie haben keinen Erstrundenpick 2026. Da ist wenig da. Ja, also von daher, auch da werden sie wieder, wenn sie können, den nächsten Erstrundenpick raushauen, den aus 27, wenn es dafür einen Spieler gibt, wo sie meinen, dass er sie weiter nach vorne bringt und in Richtung Stanley Cup wieder bringen kann. Deswegen, sie müssen erfolgreich sein. Sie werden, wenn nicht große Verletzungen dazwischen kommen, in gewissem Maße erfolgreich sein. Ob sie immer noch in den Kreis der Titelfavoriten eingeordnet werden müssen, da würde ich eher so dieser Wettquote zustimmen. Da auf Platz 10 sehe ich sie nicht als Titelfavorit. Und wie gesagt, in der eigenen Division ist mit Edmonton vielleicht der größte mit dabei. Es gibt in der Central sehr, sehr gute Teams. Es gibt im Osten einige Mannschaften, die zu nennen sind. Die Vegas Golden Knights sind eher im erweiterten Kreis. Und da muss schon viel richtig laufen, damit sie da wirklich eine Chance haben. Aber vielleicht, wie gesagt, gibt es ja auch den ein oder anderen Trade noch während der Saison. So, das war meine Vorschau auf die Vegas Golden Knights und wer jetzt auf sein Smartphone schaut oder wo auch immer ihr dann den Podcast hört oder auch einfach nur mal auf die Uhr schaut, der wird merken, dass relativ viel Zeit rumgegangen ist bei dieser Vorschau. Die anderen Folgen sind alle so zwischen 20 bis 25 Minuten, meine ich. Wir sind jetzt hier schon klar über der 40-Minuten-Marke und das liegt natürlich daran, dass ich auf die Fragen von Sigmund eingegangen bin. So, jetzt könntet ihr natürlich sagen, naja, wieso, wenn einer eine Frage stellt oder ein Hörer, eine Hörerin Fragen stellt, warum gehst du darauf ein? Ich habe die Fragen sehr gut gefunden, ich fand die Fragen auch sinnvoll, weil sie einfach auch einen guten Bezug haben zu einer Saisonvorschau und auch zum Team selber. Und ich muss sagen, wenn ihr Fragen habt zu euren Teams, ihr wisst, welche Teams noch kommen, in den nächsten Tagen, dann sehr, sehr gerne. Und wenn euch das gefallen hat, was ich ja über das Team von Sigmund gemacht habe, über die Golden Knights, dann sehr, sehr gerne eure Fragen raushauen. Die können natürlich spezifisch auf eure Mannschaft sein. Robin Lehner ist nicht ein Thema bei jedem Team, aber es finde ich ein interessantes Thema rund um die Vegas Golden Knights, zumal ja in den letzten Tagen da auch eine sehr dynamische Entwicklung war bei der Thematik. Von daher sehr gerne @lars_mar bei x, info@sportpassion.de als E-Mail oder, so wie Sigmund das gemacht hat, bei Instagram, Sportpassion findet ihr mich. Und da könnt ihr Fragen und Anmerkungen schicken zu euren Mannschaften. Für heute und für jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.